Aktuell rund 1.300 Infizierte, 125 Personen Corona-bedingt im Spital, davon 25 auf der Intensivstation. Ja, die Corona-Lage in Österreich ist aktuell weitgehend stabil. Aber wie sieht's aus nach der Hälfte der Urlaubssaison? Gibt's große Fallzahlen aufgrund von ausländisch eingeschleppten Virenerkrankungen? Und was bringt die neue Corona-Ampel? Viele Details, und dazu sprechen wir jetzt mit dem Gesundheitsminister Rudi Anschober. Vielen Dank fürs Kommen.
Sehr gerne.
21.500 Personen wurden in Österreich bis dato irgendwann einmal positiv getestet. Das ist im internationalen Vergleich relativ wenig. Was aber da auffällt, da sind nur sehr wenige über 60-Jährige eigentlich darunter. Die Hauptzielgruppe ist zwischen 45 und 55 Jahre alt. Würde man vielleicht anders vermuten eigentlich per se. Wieso ist das so?
Ja, bisher war es auch anders. Bisher hatten wir eine ganz andere Alterspyramide. Der Klassiker, der große Balken war bei Menschen über 65, über 75 vor allem, aber über 85. Mhm. Und das ist ja tatsächlich die Risikogruppe. Die muss wirklich aufpassen, die ist gefährdeter als andere Gruppen. Und deswegen ist es für mich eigentlich recht positiv, dass sich das verschoben hat. Das heißt, jetzt haben wir leider auf der anderen Seite mehr Junge, die infiziert sind, aber die Zahlen bei den Älteren sind deutlich zurückgegangen. Das heißt, der Schutz dieser sogenannten Risikogruppen, der funktioniert gut. Und bei den Jungen habe ich so ein bisschen den Verdacht, ja, manche von ihnen haben halt dieses Risikobewusstsein im Augenblick nicht mehr, das wir brauchen würden. Stichwort, wenn wir an den Donaukanal oder woanders hinschauen, da ist es schon ein bisschen zu eng und da würde ich mir schon wünschen, dass junge Leute verstehen, ja, auch wir sind unter den Betroffenen, auch wir können genauso betroffen sein, auch wir sind gefährdet. Also es wird notwendig sein, dass wir uns wieder ein bisschen mehr zusammenreißen.
Da haben Sie zuletzt appelliert an die quasi klassischen Jugendlichen, aber trotzdem am meisten in absoluten Zahlen sind zwischen 45 und 55. Das sind jetzt nicht die, die am Donaukanal da eng illegale Partys feiern. Das verwundert, das sind genau die, die im berufstätigen Alter stehen, von denen aber wiederum, was die Todesfälle betrifft, kaum Personen betroffen sind. Es sind aber trotzdem mit Abstand die meisten Infizierten. Das ist eigentlich interessant.
Das ist interessant, das hat sich deutlich verschoben, wirkt sich aber insofern positiv aus, weil, wie Sie richtig sagen, diese Personen kaum wirklich schwere Erkrankungen haben. Mhm. Das ist das Positive an der Situation. Erklärbar ist es am ehesten dadurch, dass das Menschen sind, die sich einen Urlaub leisten können im Regelfall. Das heißt, die auch im Ausland gewesen sind. Wir merken schon in der Statistik, dass wir relativ viele sogenannte reiseassoziierte Cluster haben, das heißt Menschen, die im Urlaub gewesen sind und sich dort infizieren. Wir haben ja in klassischen Urlaubsländern zum Teil eine schwierige Situation, etwa in Spanien, auch wieder in Frankreich. Recht gut schaut es aus im Gegensatz dazu in Italien. Und wir haben ein Problem in Teilbereichen Osteuropas, vor allem im Westbalkan, wo die Infektionszahlen doch deutlich nach oben gehen. Das heißt, dort auch immer beim Reisen gut aufpassen. Das, was für Österreich selbst gilt, gilt erst recht fürs Reisen. Das heißt Mindestabstand, das heißt Hygienemaßnahmen setzen. Und dort, wo es eng wird, nicht zu zögern, den Mund-Nasen-Schutz wirklich zu verwenden.
Kommen wir zur Urlaubssaison, weil Sie das gerade selber angesprochen haben. Spanien zum Beispiel, das fällt tatsächlich auf, Katalonien zum Beispiel, die Zahlen explodieren dort gerade. Geradezu in den allerletzten Tagen. Jetzt geistert das Gerücht durch den Raum, dass das möglicherweise eine sehr kurzfristig aus dem Gesundheitsministerium bekannt gegebene Maßnahme wäre. Man dürfe aus diesen Gebieten nur noch mit positiven Corona-Test einreisen oder Selbstquarantäne. All diese Maßnahmen, wie es ja für andere Bereiche auch schon gibt. Für Spanien aber definitiv nicht. Großbritannien ist davor geprescht, ja, zum Beispiel. Wird das sowas in Österreich auch kommen?
Derzeit haben wir so etwas noch nicht, aber wir analysieren das im Augenblick sehr ernsthaft, weil eben die Zahlen zumindest in Teilen Spaniens sehr, sehr stark nach oben gehen. Mir tut das doppelt leid, denn das ist eine Region, die sehr, sehr hart gearbeitet hat, dass sie die enormen Infektionszahlen wieder stabilisieren können. Da hat es viele, viele Wochen hindurch einen sehr dramatischen Lockdown gegeben, viel dramatischer wie bei uns. Und die haben wirklich sehr viel investiert und sehr viel geopfert auch und würden den Tourismus jetzt natürlich sehr, sehr brauchen, dass sie sich wirtschaftlich wieder halbwegs erfangen. Und deswegen tun diese Zahlen doppelt weh. Wir analysieren das derzeit in Kooperation mit dem Außenministerium. Wir agieren da immer gemeinsam. Was eine Reisewarnung ist, das wird automatisch, also Reisestufe, Warnungsstufe 6, wird dann automatisch bei uns auch eine Beschränkung, was die Einreisemöglichkeiten betrifft. Ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen, ob es da in Richtung einer Verschärfung bei den Einreisebedingungen geht. Auf jeden Fall, was ich sagen kann, es wird nicht von heute auf morgen dann in Gültigkeit umgesetzt, denn es muss ja Urlaub aber Ein Österreicher zum Beispiel, der jetzt in Spanien, in Barcelona oder sonst irgendwo ist, der muss ja die Möglichkeit haben, zu denselben Bedingungen wieder nach Hause zu kommen, mit denen er weggefahren ist. Das wäre ja sonst nicht fair.
Aha, das ist so, weil Großbritannien ist erst vorige Woche vorgeprescht und da war das anders. Es wurde quasi über Nacht eingeführt und es standen viele tatsächlich vollkommen unvorbereitet vor dieser Situation.
Ganz viel Kritik gegeben von Menschen, die nicht gewusst haben, wie ihnen geschieht, die im Urlaub ja, ist ja nicht jeder ein Nachrichtenjunkie, so wie wir, sondern viele wollen ja auch im Urlaub einmal Ruhe haben und hören sich nichts Radio an oder schauen nicht fern und fahren dann zurück und dann merken sie, dass sie nicht unter denselben Bedingungen wieder nach Hause dürfen. Das kann es nicht sein. Das heißt, eine Übergangsfrist würde es in diesem Fall auf jeden Fall geben.
Gut, also Spanien kann kommen, aber nicht überfallsartig sozusagen. Andere Länder, ganz viele sind in Kroatien derzeit.
Wir schauen uns jede Woche gemeinsam mit dem Außenministerium alle Länderdaten an. Da kann es in die eine Richtung gehen, das heißt, dass wir Einreiseverschärfungen wegbringen. Das ist mir immer das Angenehmste, denn wenn wir reisen können, ist das gut. Und wenn in den betroffenen Ländern weniger Infektionsfälle sind, ist das auch gut. Wir haben derzeit keine Situation, dass wir bestimmte Länder ganz prioritär auf der Liste haben und jetzt heute sagen können, das wird morgen sozusagen umgesetzt. Es könnte sich in eine positive Richtung, wenn es so weitergeht, im Bereich Portugal verändern. Mhm. Portugal wird besser von den Zahlen her, aber ist noch zu früh. Wir sind dort noch nicht dort, wo wir sein wollen. Das Problem in Portugal ist vor allem die Großregion rund um Lissabon. Aber da könnte sich, wenn der Trend sich fortsetzt, in 2-3 Wochen eine Verbesserung ergeben. Auch Schweden wird ein bisschen besser im Augenblick. Denen wünsche ich auch das Allerbeste. Die waren ja sehr mutig und haben versucht, auf die Eigenverantwortung ausschließlich zu setzen oder ausschließlich. Und da ist die Post leider nach oben gegangen. Das heißt, wir schauen uns Land für Land jede Woche einmal durch. Zuletzt ist es ja erfreulicherweise geschehen, dass die Lombardei ganz von der Risikoliste genommen wurde. Ja. Hätte sich kein Mensch im März, April, Mai vorstellen können. Damals alle unsere erschreckenden Bilder sind aus Norditalien, aus der Lombardei gewesen. Und dass diese Region es so schnell wieder schafft, das ist schon sehr beachtlich.
Man merkt das auf und ab, es geht ganz, ganz schnell, keine Frage. Ja, kommen wir konkret zur Corona-Ampel. Die kommt jetzt, im September wird sie sozusagen scharf gestellt. Jetzt gibt es einen Probebetrieb, dann in Kürze. 4 Phasen soll es geben und das Ganze auf Bezirksebene. Einheitliche Regelungen, je nachdem, welche Farbe in einem Bezirk herrscht, sind bestimmte Maßnahmen daran geknüpft. Offen ist das Thema Wien. 23 Ampeln?
Also das Erste, wir brauchen einmal Transparenz in diesem Bereich. Ich finde, jeder Mensch soll wissen, wie schaut es denn in der eigenen Umgebung aus mit dem Risiko. Und das ist einmal der erste Sinn der Ampel. Das heißt, wenn wir grün haben, für Wien zum Beispiel, für Niederösterreich, dann bedeutet das, das Risiko ist wirklich sehr gering. Mhm. Bei gelb schon ein etwas höheres Risiko, bei orange ein deutlich höheres Risiko und bei rot ein hohes Risiko.
Heißt das dann Lockdown? Oder?
Das heißt noch nicht automatischerweise Lockdown, weil es ja immer darauf ankommt, was ist das richtige Mittel, was ist die richtige Antwort auf eine krisenhafte Entwicklung der Daten. Den Lockdown, den will ich mit aller Kraft vermeiden. Das muss unser Ziel sein, dass wir so eine Situation nicht mehr erleben, dass wir auch keine zweite Welle erleben. Warum? Es ist gesundheitlich, wäre das verheerend und es wäre auch wirtschaftlich katastrophal, denn man muss sich vorstellen, jetzt schön langsam schaffen wir es wieder, Boden unter den Füßen zu kriegen. Die Arbeitslosenzahlen beginnen leicht zurückzugehen. Es beginnt wieder ein bisschen die Zuversicht, Wirtschaft ist ja auch Psychologie, da zu sein. Und genau dort müssen wir jetzt weitermachen. Das heißt, die Gesundheitspolitik, das Abwehren der Pandemie, ist auch so etwas wie Wirtschaftspolitik. Das heißt, wir machen die Tür sozusagen auf, dass die Wirtschaft wieder florieren kann.
Das heißt aber auch auf Bezirksebene wird es damit nicht zwingend zu einem Lockdown kommen, wenn die Ampel in einem bestimmten österreichischen Bezirk rot zeigt?
Das heißt nicht zwingend, sondern ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir haben einen Bezirk in Niederösterreich gehabt, kann man eh offen sagen, den Bezirk Horn. Da hat es einen Schlachtbetrieb gegeben, der uns Probleme bereitet hat. Sonst hat es im ganzen Bezirk keine einzige Infektion gegeben. Was soll es für einen Sinn machen, diesen Bezirk unter Anführungszeichen zuzusperren oder dramatische flächendeckende Beschränkungen zu machen, wenn das Risiko und das Problem ein einziger Betrieb ist? Gut. Hat überhaupt keinen Sinn. Wir wollen die Leute ja nicht piesacken, sondern wir wollen ermöglichen und wir wollen Transparenz schaffen, damit jeder weiß, wie schaut es bei mir in meinem Umfeld konkret aus. Und das Zweite sind eben dann die Maßnahmen. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, in der Steiermark, in der grünen Steiermark von grün auf gelb schalten müssten, weil irgendetwas passiert, dann macht die Corona-Kommission Das ist die Expertenkommission, die jetzt einberufen ist und die diese Entscheidungen auf Vorschlagsebene an die Politik herantragen wird. Dann macht die einen Vorschlag, welche Maßnahmen damit verbunden sind. Aus einem bestimmten Bündel von Maßnahmen, die für die Stufe Gelb generell vorgesehen sind.
Das klingt alles sehr nachvollziehbar. Transparenz ist ja auch das oberste Gebot, damit nicht eine gewisse Willkür unterstellt wird. Das war ja am Anfang doch vielleicht noch sehr wirr, aber jetzt wirkt es sehr strukturiert. Bleibt das Thema Wien, 23 Bezirke auf ganz engem Raum. Würde man das österreichische Modell auf Wien kopieren, würde es für jeden Bezirk eine unterschiedliche Ampelfarbe möglicherweise geben, bei Bezirksgrenzen, die viele in Wien ja gar nicht kennen. Was heißt das konkret?
Wien ist anders. Als Oberösterreicher habe ich immer, wenn ich nach Wien gefahren bin, dieses Plakat vor mir gesehen. Wien ist anders und das stimmt ja in vielen Bereichen wirklich. Denn wenn ich einen derartig geballten Großraum habe, ohne strukturierte Bezirksgrenzen, das ist ja anders wie in ländlichen Regionen. Natürlich. Da ist der Bezirk eine Verwaltungsregion, wo man eigene Strukturen hat, die aufgebaut sind. In Wien habe ich eine andere Situation. Da kann etwa die Statistik eines Bezirks massiv dadurch beeinflusst sein, dass ich dort eine Rotkreuzzentrale zum Beispiel habe, wo besonders viele Proben abgegeben werden von den Tests. Ja, und das ist ja absurd. Das heißt, wir sind noch nicht hundertprozentig bei der Entscheidungsfindung fertig, aber ich gehe davon aus, dass es da keine Differenzierung nach Bezirken geben wird.
Okay.
Das Ziel ist, hier landesweit, wienweit vorzugehen, aber noch nicht hundertprozentig entschieden. Aber für mich sprechen viele Argumente dafür, dass man das nicht ähnlich wie in ländlichen Regionen auf Bezirke herunterbringt.
Also Wien dürfte auf Bundeslandebene geregelt werden, alles andere sozusagen, betrifft das auch Städte wie Graz oder Linz?
Das betrifft genauso, es kann ja keine Lex Wien geben, sondern das betrifft genauso Linz oder Salzburg oder Graz, also unsere anderen größeren Städte. Wichtig ist ja auch noch zu verstehen und zu vermitteln von meiner Seite, dass es auch durchaus sein kann, dass in einem Bezirk zum Beispiel nur eine Stadt oder eine Gemeinde betroffen ist, dann wird man das auch sichtbar machen. Wie zuerst gesagt, der eine Betrieb, da hat ja der Bezirk Horn, kann nichts dafür, sondern es ist nur ein Betrieb, der kann auch nichts dafür. Es ist halt passiert bei diesem Betrieb, aber es ist nur ein Betrieb betroffen. Wichtig ist mir die Transparenz, dass es eine Planbarkeit und Berechenbarkeit gibt und dass wir damit einen weiteren Schritt hin in Richtung einer guten Vorbereitung auf diesen durchaus schwierigen und herausfordernden Herbst haben werden.
Eben auch noch in einer anderen Hinsicht, und weil Sie da von Planbarkeit sprechen, das zweite große Thema ist der Schulbeginn. Minister Fassmann möchte, sagt er immer wieder, weitestgehend auf Masken im schulischen Umfeld ganz grundsätzlich verzichten, im Unterricht sowieso. Er ist da sehr liberal unterwegs sozusagen. Deckt sich das eigentlich auch mit den Ampelfarben? Würde eine Ampelfärbung auch die Schulstandorte umfassen?
Die Ampelfärbung trifft genauso auf die Schulstandorte zu, aber der Heinz Fassmann und ich sind uns in einem Punkt wirklich sehr, sehr einig. Ich habe gerade heute früh wieder mit ihm umfassend zu diesem Thema telefoniert. Wir wollen in den Schulen viel testen, erstens, damit wir Sicherheiten haben, damit wir auch Verlässlichkeit signalisieren können. Aber wir wollen auf jeden Fall nicht haben, dass das Mittel erster Wahl, wenn einmal Daten nach oben gehen würden, sofort die Schulschließung ist. Ich finde, Kinder haben auch ein Recht auf eine gute Ausbildung. Eltern haben ein Recht, dass sie auch Gewissheit haben, dass die Kinder gut betreut sind, in einem guten Umfeld aufwachsen. Das heißt, es spricht sehr vieles dafür, damit sorgsam umzugehen. Es kann aber Situationen geben, wo wir Ausbrüche in einer Schule haben, dann wird selbstverständlich da auch Konsequenzen
geben. Okay. Kommen wir zu den rechtlichen Konsequenzen rund um die Verordnungsbeanstandungen des Verfassungsgerichtshofes. Da sind einige Verordnungen gekippt worden und jetzt geht die Diskussion schon längere Zeit. Soll man die Strafen, die da eingehoben wurden, die aber nicht beeinsprucht worden sind und eingezahlt wurden, quasi freiwillig zurückzahlen? Werner Kogl ist davor geprescht, ihr Parteichef, und sagt ja. Wie ist da Ihre Meinung?
Also mir wäre am liebsten eine möglichst bürgerfreundliche Lösung. Gleichzeitig muss sie dem Recht entsprechen. Bürgerfreundlich würde bedeuten aus meiner Sicht, je mehr Menschen man in diesem konkreten Fall, in diesem konkreten Anlassbereich, da geht es nicht um Corona-Strafen insgesamt, die Strafe erlassen könnte, weil ja der VfGH das aufgehoben hat, desto besser wäre es aus meiner Sicht.
Ja.
Strafen allerdings, die schon vollzogen sind, die schon bezahlt sind, Da sagen viele, viele Rechtsexperten, das ist schwierig. Mhm. Deswegen möchte ich da eine saubere Lösung von den Juristen und Juristinnen erarbeiten lassen. Wie gesagt, mein Ziel wäre, dass wir da möglichst liberal vorgehen. Wenn es sein muss und wir keine andere Lösung, die rechtskompatibel ist, finden, dann wird es ein Unterscheiden geben zwischen denen, wo die Strafe sozusagen schon abgehakt ist, schon bezahlt ist, und denen, wo das Verfahren noch im Laufen ist. Mhm. Da können wir auf jeden Fall, das ist rechtskonform, eingreifen und das entsprechende Verfahren beenden.
Okay. Ein Thema, das immer wieder diskutiert wird, und vieles wird im Zusammenhang mit Corona-Verordnungen diskutiert, das ist der Umstand, dass manche nicht verstehen, wieso man zum Beispiel in Supermärkten jetzt wieder Masken tragen muss, aber in anderen hochfrequenten Bereichen, ich sag's einmal, große Bekleidungsgeschäfte, wo es ordentlich zugeht zur Sache sozusagen, oder auch in Baumärkten eben nicht. Mhm. Verstehen Sie diese Diskussion?
Ich verstehe die Diskussion. Ich finde es auch gut, dass man diskutiert über derartige Maßnahmen. Es betrifft uns ja auch alle, und ich würde es für ganz eigenartig empfinden, wenn alle da sitzen und sagen, die Obrigkeit, in dem Sinn die Regierung, hat beschlossen, ja, und jetzt nehmen wir alles nickend zur Kenntnis. Wäre ja nichts. Hm? Ich will mündige Bürgerinnen und Bürger, die mitreden, die mitdiskutieren. Das ist gut in einer Demokratie, das brauchen wir. Es ist aber gut, glaube ich, erklärbar, und wir haben das ja auch gutachterlich recht fein und präzis abgesichert. Worum geht es beim Mund-Nasen-Schutz? Der ist ja nie für uns selbst der Schutz, sondern immer, ja, für den anderen. Hm? Das heißt, ich schütze den anderen, der andere schützt wieder einen Dritten, und so kann es sein, dass auch ich geschützt werde. Das heißt, wir übernehmen Verantwortung füreinander. Und jetzt gibt es bestimmte Bevölkerungsgruppen, wir waren zuerst ganz kurz dabei, die besonders gefährdet sind, die sogenannten Risikogruppen. Ja, und es gibt bestimmte Bereiche unseres Lebens, wo auch Menschen, die aus dieser Risikogruppe kommen, hingehen müssen. Jeder Mensch, gleichgültig ob Risikogruppe oder Nicht-Risikogruppe, muss sich ja Essen einkaufen. Mhm. Jeder Mensch muss in die Apotheke gehen können. Jeder Mensch muss auf die Bank gehen können. Jeder Mensch, gleichgültig ob Risikogruppe oder nicht, muss auch zur Post zum Beispiel gehen können. Gerade wo es um ältere Bevölkerungsschichten geht, ist das besonders wichtig. Jetzt haben wir versucht, genau mit dieser Verordnung die Bereiche zu schützen, wo diese Risikogruppen hingehen müssen. Beim Bekleidungsgeschäft habe ich die Alternative, beim Baumarkt habe ich die Alternative, das muss ich nicht
machen. Und das hält vom Verfassungsgerichtshof, diese Argumentation?
Unsere Juristen gehen davon aus, dass das so ist. Ich glaube, dass auch wirklich nachvollziehbar ist. Wir haben das gutachterlich auch belegt. Und ich verstehe zwar Juristen und Juristinnen, die sich Sorgen machen, aber in Wirklichkeit geht es schon um etwas Größeres Ganzes. Es geht darum, dass wir die Pandemie gut überleben.
Keine Frage.
Das sollte im Zentrum stehen. Das heißt nicht, dass ich den Rechtsstaat geringschätzen will, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Und dort, wo Fehler gemacht wurden, da gehören sie korrigiert. Aber das zentrale Ziel ist, dass wir die Pandemie weiter so gut bewältigen, wie wir das in diesen ersten Monaten geschafft haben.
Ganz kurz noch, Rudi Anschober im Umfragehoch, wo immer man in Österreich herumkommt. Die Menschen schätzen sehr die Arbeit des Gesundheitsministeriums, außer dass halt jetzt manches vom VfGH gekippt wurde. Sie sagen selber, das war schlechte Arbeit. Bemerkenswerte Aussage sozusagen für die Tätigkeit im eigenen Ministerium, haben Sie so gesagt. Das sollen ja jetzt vermehrt Juristen richten im eigenen Ministerium. Ab wann beginnen die denn zu arbeiten?
Naja, was habe ich gemeint damit? Das Gesundheitsministerium war natürlich auf eine derartige große Pandemie, die schwerste Pandemie seit 100 Jahren, nicht vorbereitet. Wir haben noch dazu ein paar Verschlechterungen im Haus in der letzten Legislaturperiode gehabt. Verschüttete Milch, hat keinen Sinn, wenn man da auf Vorgänger zeigt, ist vorbei. Tatsache ist, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in diesem Ministerium mit einer extremen, mit einem extremen Engagement, mit viel, viel Energie, mit viel Einsatzbereitschaft das versucht haben zu kompensieren, und das ist ihnen hervorragend gelungen. Man muss sich vorstellen, wir haben bisher an die 100 Rechtsakte, und von denen sind 3 in der Kritik.
Richtig.
Das heißt, der Rest hat wunderbar funktioniert, und das muss man auch einmal anerkennenderweise Ihnen sagen und Ihnen auch signalisieren. Von meiner Seite ist da wirklich eine große Wertschätzung da, aber wir sollten da mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kriegen. Wir wissen heute, die Pandemie ist leider nicht übermorgen vorbei. Das wird uns noch bis, ich schätze mal, nächsten Frühling bis zum Vorliegen einer Impfung verfolgen und beschäftigen. Und dafür brauchen wir eine gute Ausstattung. Wir haben jetzt bei uns intern fixiert, dass es auch eine Organisationsreform gibt. Das heißt, dass wir dort gestärkt werden, wo es um die Krisenabwehr geht, um die Krisenbewältigung geht, damit wir da gute Arbeitsstrukturen haben. Und so versuchen wir, aus Fehlern zu lernen. Und ich schaue mir an, wer auf der Welt würde in dieser schwersten Pandemie seit 100 Jahren nicht einen Fehler machen. Jeder Mitarbeiter, jeder Minister, alle machen Fehler. Wichtig ist, dass wir stärker werden, dass wir besser werden und dass wir aus diesen Fehlern lernen.
Herr Bundesminister, ich kann bestätigen, auch Gerda Rogers, mit der ich gestern gesprochen habe, sieht im Frühjahr in der Sternenkonstellation fix den Impfstoff kommen. Erst gestern hat sie mir das anvertraut. Also die Einschätzung deckt sich auch aus dieser Ecke. Vielen Dank für Ihre kostbare Zeit. Danke fürs Interview und Besuch im Studio. Ja, es sind vor allem die 45- bis 55-Jährigen, die derzeit in der Statistik am meisten Infizierten. Todesfälle sieht es ganz anders aus. Die 75-Jährigen und darüber machen 80% der bisher Verstorbenen aus. Ja, interessante Details zur Corona-Pandemie in Österreich mit dem Bundesminister waren das jetzt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen.